Wir werden eine massive Konsolidierung sehen. Die ist ja schon im Gange im Handwerk. Das sehen wir jetzt schon. Wir haben viel zu viele Handwerksbetriebe in Deutschland. Und die wird weitergehen. Aber die es ausgestalten, sind genau diese Tüftler, die Bock haben, irgendwas zu reißen, die sagen, ich habe ein ganz klares Bild im Kopf und ich weiß, wo es hingeht. Und die setzen das um.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts. Und ich habe mich gewagt, mit dem Christoph zusammen in die Kristallkugel zu schauen. Aber es ist nicht wirklich eine Kristallkugel, weil es alles ziemlich durchdacht. Als Strategieberater muss man das, glaube ich, sein. Und es gibt tatsächlich ganz, ganz große Anzeichen, dass sich die Baubranche in gewisse Richtungen bewegt. Und über diese Richtungen spreche ich heute mit jemand, der das super gut kennt und sich super gut auskennt und bei ganz vielen Chefs von Herstellern, Großhändlern, Industrie in der Chefetage ist und dort auch berät. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Hallo Achim, danke, dass ich mit dir reden darf.
Und der Christoph, der macht das jetzt schon gar nicht, also tendenziell Beratung macht er schon länger und im Bau ist er mit der eigenen Firma seit dem Jahr 2019 und hat sich da mit einem Partner zusammengetan, weil sie in Beratungen regelmäßig festgestellt haben, dass Berater viel Wissen, viel Prozesswissen haben, viel Ideen haben, aber das Domänenwissen, also in dem Fall bauspezifisches Wissen, fehlt. Und dann erzähl doch mal, Christoph, wie kamst du zu diesem Gründungsmoment?
Ja, also der Patrick und ich kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben dann unterschiedliche berufliche Wege eingeschlagen. Wir haben uns dann wieder getroffen bei PwC damals und hatten auch immer wieder im Bereich Bau und Bauzulieferindustrie gearbeitet. Und da war die Erkenntnis eben da, dass einmal in diese Industrie und diese Branche vor sehr großen Umwälzungen steht, dass dann auch ganz viel Potenzial ist in der Transformation und das eigentlich uns echt immer fasziniert hat. Und wir haben uns damit auch jetzt über unseren Job hinaus beschäftigt. Dann haben wir immer wieder gesehen, dass wir, wenn wir an so einem Thema arbeiten, ja eigentlich mit einem Team daran arbeiten wollen, das sich da wirklich tief eingegraben hat, das sich auskennt. Und das war halt nicht der Fall, weil man sagt, sektoragnostisch, wie man so schön sagt, bei der Beratung immer unterwegs war. Ja, bei einer Lasagne beim Mittagessen haben wir dann einfach gesagt, du, also es gibt keine Beratung im Bereich Strategie und M&A, die sich auf diese Branche fokussiert und zwar nur rein darauf fokussiert. Lass es doch einfach selbst machen. Ja, dann haben wir beim Nachtisch dann eingeschlagen und gesagt, wir machen das unter 3-4 Kriterien, die wir in den nächsten 6 Monaten dann geprüft haben. Und als diese fein waren, haben wir gesagt, let's do it und haben dann 2019 das Unternehmen gegründet.
Diese S&B-Strategie gegründet. Und du hast jetzt PwC, kurz für die Hörer, die es nicht wissen, PricewaterhouseCoopers, einer der größten Beratungsunternehmen der Welt. Und wie war das Wort? Segmentagnostisch.
Sektoragnostisch. Also dass man alle Sektoren. Ja.
Das habe ich verstanden. Ich schon. Und ich wollte das als Aufhänger nutzen, um reinzugehen und sagen, weil Strategie im Bau, sektoragnostisch, nenn doch mal ein paar Beispiele, was sind denn Strategiethemen, die man im Bau beraten kann?
Ja, also viele denken, gerade Bewerber auch von uns denken, das ist eine sehr, sehr enge Industrie oder eine sehr enge Branche. Aber andererseits muss man ganz ehrlich zugeben, dass der Begriff Baubranche ja sehr, sehr breit ist. Also wir, um nur ein paar Beispiele zu nennen, wir haben zum Beispiel Anbieter von Lüftungssystemen in größeren Mehrgeschossgebäuden, haben wir eine Go-to-Market-Strategie gemacht. Da war die Fragestellung, okay, wo können wir weiter Marktanteile gewinnen, mit welchem Produktportfolio, welche Services brauchen wir, wie verändert sich die Wettbewerbslandschaft bei uns und der Markt, wie müssen wir darauf reagieren, welche Fähigkeiten brauchen wir. Und die werden dann analytisch aufgearbeitet durch uns, gemeinsam mit dem Team des Kunden. Dann legt man gemeinsam fest, was die Fähigkeiten der Zukunft sind. Die leitet man daraus ab, definiert ein klares strategisches Zielbild und dann leitet man daraus einen Maßnahmenplan und einen Businessplan ab und setzt das gemeinsam um und hat dann die Effekte dann so hoffentlich wie gewünscht und gefordert dann in 2-3 Jahren auch eingefahren. Und das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist ein Anbieter für Raumzellen im Bereich Interimsgebäude. da sprechen wir heute auch darüber, die eigentlich ursprünglich aus dem Baustelleneinrichtungsbereich kamen und die haben halt eben gemerkt, da ist viel mehr Musik, konnten es aber nicht ganz klar quantifizieren. Deswegen haben wir denen eine Strategie aufgesetzt, um diesen Markt genau zu durchdringen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Mhm. Und ein Beispiel für M&A wäre jetzt, wir haben die Markteintrittsstrategie für Homesurf gemacht. Das ist ein größerer, sag mal, Anbieter für Service-Dienstleistungen rund um Heizungen gemacht. Für in UK sitzen die. Da haben wir die Markteintrittsstrategie gemacht und haben dann jetzt über das M&A-Team, das hat der Patrick mit seinem Team gemacht, innerhalb von 2 Jahren dort einige Unternehmen zugekauft und baut eine Heizungsinstallationsgruppe auf, um diesen ganzen Bereich Wärmewende, Heizungsinstallation, das jetzt gerade durch das GEG in aller Munde ist, auszugestalten.
Okay, das heißt, ihr habt immer so versucht, so ein bisschen, das ist wahrscheinlich das falsche Bild, aber die Glaskugel zu nehmen und zu sagen, wie können wir eigentlich das, was da kommen wird, schon mal strategisch betrachten, was passiert da alles und dann Hersteller, Handwerker, Industrie, aber auch die Bauindustrie selbst beraten, so was, ja, da, was auf einen zukommt.
Inklusive und, Händler auch, ja.
Okay, also Händler, Großhändler, okay. Und ein Thema, das mich ja natürlich besonders interessiert ist, weil ich da einen persönlichen Anknüpfungspunkt habe, ist das Thema Modulbau oder sag mal auch, wie kann man eigentlich die ganzen Anforderungen ans Wohnen, die wir heute haben, gibt ja verschiedene, wie können wir die eigentlich viel besser machen? Und mein persönlicher Anknüpfungspunkt war, ich war mal beim Vortrag von Thomas Bock, dessen jetzt im Ruhestand, aber ein super Professor aus München, der auf der ganzen Welt unterwegs war, in Japan gesehen hat, wie die Häuser bauen und wie die Häuser auch wieder zurückbauen. Und hat da ganz viele richtig interessante Beispiele gebracht da dazu. Und da habe ich mir gedacht, gutes Beispiel, da würde ich dir den Ball auch rüberwerfen. Es ist quasi das Plattenbaukonzept aus der DDR, was ja auch schon ein System war. Das hat er da auch vorgestellt. Er hat gesagt, wir waren schon mal weiter, was Systembau angeht. Da haben wir aber wieder ein paar Schritte zurückgemacht. Jetzt aber, was haben wir denn von Problem? Also was siehst du als größtes Problem in der Bauwirtschaft? Warum glaubst du, dass Modulbau deine Lösung sein könnte?
Ja, also was wir sehen ist ein, und das ist nicht nur in Deutschland, sondern also eigentlich europaweit, wenn wir nicht weltweit, dass wir einen Trend haben, der ist nicht sehr jung ist, aber diesen Urbanisierungstrend. Der wurde ja ein bisschen totgeredet über Corona, hat sich aber nicht bewahrheitet. Das heißt, wir haben immer mehr Bedarf an Mehrgeschossbauwohnungen im urbanen Ballungszentren. Und das muss jetzt nicht München sein, das kann auch Osnabrück sein oder auch kleinere Städte. Also die Wohnraumnachfrage steigt in urbanen Ballungszentren. Das ist das eine Thema.
Ja.
Das zweite Thema ist, wir haben eine massiv hohe Nachfrage an nachhaltigem CO2 oder netto null CO2-Emissions- oder emissionsfreiem Wohnraum. Die Gebäudehülle als Ganzheitlichkeit muss bis 2045 in Deutschland klimaneutral sein. Auch das ist natürlich nicht für den Bau, aber eher für die Sanierung ein Riesenwachstumstreiber. Und gleichzeitig haben wir eine Verknappung im Angebot, und zwar nicht an Produkten, sondern eher in der Kapazität, in der Ausführung. Also Installationsbetriebe, Bauunternehmen, alles, was diese Gebäude saniert und baut, das wird immer knapper. Wenn man sich die Alterskohorten anschaut in den Installationsbetrieben, wenn man sich unsere Demografieentwicklung anschaut, dann wird das sogar noch stärker zunehmen. Und das heißt im Umkehrschluss, wir haben eine steigende Nachfrage und eine Verknappung im Angebot. Und das erzeugt eigentlich immer steigende Preise. Und das ist nicht im Sinne der meisten Marktteilnehmer. Und deswegen ist eine...
Der Wohnenden dann, der Wohnenden. Wohnen
genau. Aber das ist ein ganz klares Argument für den Modulbau.
Ah, genau, wenn man diese Gleichung aufmacht, dann ziehen ja an vielen verschiedenen Leuten da dran, du hast recht. Und du sagst, Materialthemen sind weniger ein Problem, sondern im Vergleich jetzt zum Fachkräftemangel.
Ja, also mittel- bis langfristig, weil durch die ganzen Zerwürfnisse der Wertschöpfungskette oder der globalen Wertschöpfungsketten während Corona war das Thema Nummer eins, sag ich mal, in 2020, auch vor allem 2021, 2022, die Verfügbarkeit von Material. Also wir prüfen oft in Projekten immer ab, was sind denn die Kundenbedarfe, um denen um Unternehmen dann wirklich spezifisch beraten zu können, an welchen Schrauben man drehen muss. Ja. Und interessant ist, dass in den letzten 10 Jahren oftmals der Preis ganz oben war. Es waren verschiedene Produkteigenschaften. Und das hat sich schlagartig geändert mit Corona. Da war auf einmal auf Platz 1 in fast jedem Subsegment der Baubranche, die wir bearbeitet hatten, war Verfügbarkeit von Material. Weil es eben erst durch die Verknappung der oder die Kappung der Wertschöpfungsketten während des Hardcore-Lockdowns erst einmal keine Produkte gab. Und dann, als sie dann verfügbar waren, jeder Teil der Wertschöpfungskette eingekauft hat, was ging auf dem Markt. Und es ist wichtig zu wissen, dass in der Bau- und Bauzulieferindustrie wir über sehr tiefe Wertschöpfungsketten sprechen. Also ein Gebäude wird gebaut mit bis zu 41 Gewerken. Also ja. Das heißt, das sind dann ganz, ganz viele Komponenten. Eins ist von der Schraube über eine Holzlatte bis hin zu einem Gebäudesensor oder einem fertigen Lüftungssystem muss ja alles produziert werden. Ja. Und dadurch, dass einzelne Teilnehmer in der Wertschöpfungskette sehr viel gehortet haben, war immer alles weg. Und dieser Konflikt, der wirkt noch bis heute nach, aber wir merken jetzt gerade, dass sich das wieder eintariert langsam.
Es entspannt sich.
Deswegen sehen wir das mittel- bis langfristig eigentlich nicht als Thema, sondern das Hauptthema, das wir nicht adressiert bekommen, zumindest nicht wirksam, ist das Thema Fachkräfte- und Personalmangel.
Ja, das wird auf die Dauer auch nicht so sein, weil da auch jeder drum streitet, auch über Quereinsteiger und so weiter. Jetzt hast du das Wort ja schon mal gerade in den Mund genommen, diesen Modulbau. Ihr habt ja auch eine Modulbaustudie dazu, die ich jedem nur ans Herz legen kann, der sich zum Thema Zukunft im Bauen interessiert. Ich habe sie ja auch angeguckt und durchgelesen. Ich fand, die war super aufgebaut, super schön aufgebaut und die hat ein paar Aha-Momente bei mir aufgebracht. Aber sie hat auch ein Thema aufgebracht, wo ich noch ein bisschen drin gesucht habe, und das Thema Modulbau versus 3D-Druck. Was ist denn da in deinen Augen los?
Aus meiner Sicht sind es zwei verschiedene, erstmal zwei verschiedene Technologien auf jeden Fall, vor allem auch Technologien für verschiedene Anwendungsfelder. Den 3D-Druck sehe ich noch in der Marktreife weiter hinter dem Modulbau. Also der Modulbau ist da schon weiter, also auch der modulare Bau und auch das serielle Bauen, wo es dann darum geht, einfach nur Komponenten fürs Gebäude vorzufertigen, während Modulbau das im Endeffekt in-house, dass das komplette Gebäude, dieses Modul des Gebäudes komplett in einer Halle fertig gemacht wird, mit Innenausbau, mit Fassade und so weiter. Und beim 3D-Druck geht das Ganze etwas individueller. Also Modulbau lebt von der Standardisierung. Der 3D-Druck kann eigentlich mehr Individualisierung leisten. Ja, genau. Ja, und deswegen ist aus unserer Bewertung heraus der 3D-Druck vor allem für wenn wir davon ausgehen, dass die Kosteneffekte oder die Kostendegression hier weiter zunimmt und die Kosten für solche Gebäude weiter sinken werden im 3D-Druck, dass der 3D-Druck vor allem für das Einfamilienhaussegment sein wird. Wir sagen nicht, dass in den nächsten 30 Jahren 100% aller Einfamilienhäuser oder vielleicht Doppelhäuser etc., also kleineren Mehrgeschossbauten, dass die über 3D-Druck alle gebaut werden. Aber wir sind uns relativ sicher, dass in den nächsten 15 Jahren jeder, der mal in so ein Neubaugebiet läuft, hier und da so einen Roboter sehen wird, der dieses Gebäude druckt.
Vielleicht ist es ja nachher eine Kombination. Außen wird gedruckt und innen werden die Module reingeschoben.
Das kann auch sein, wobei der 3D-Druck seine Stärke ausspielt, wenn ich ihn durchgehend arbeiten lassen kann für das Gesamtgebäude. Und das Schöne beim 3D-Druck ist, was uns heute noch gar nicht bewusst ist, ist, welche Auswirkungen er auf die Architektur haben wird. Mhm. Also ich kann mit dem 3D-Druck ganz andere Formen bauen. Ich kann zum Beispiel eine Bienenwabe drucken oder keine Ahnung, ich kann ein Märchenschloss ausdrucken.
Neuschwanstein.
Genau, dann drucke ich mir Neuschwanstein aus, mal einfach grundbunt an. Aber das kann ich dort halt machen mit weniger Personaleinsatz. Und je teurer Personal wird auf der Baustelle, auch im Einfamilienhaussegment, desto früher wird sich der 3D-Druck durchsetzen.
Auch da wieder zieht quasi jemand an dieser Gleichung Fachkräftethema.
Genau.
Okay, du hast es jetzt kurz nebenher versucht zu definieren, aber Modulbau kann ich mir so vorstellen. Ich habe letztens einen Beitrag auf LinkedIn gesehen, wo der Habeck eine Fabrikhalle besucht hat, wo quasi, glaube ich, was war das, ein komplettes Bad mit allem drum und dran in der Fabrik vorproduziert wird und dann ausgeliefert wird. Und ich dachte immer, das geht, macht man für Hotels oder so, aber macht man sowas auch zunehmend dann für Mietwohnungen oder größere Gebäude? Wie ist das?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen, dass verschiedene Marktteilnehmer daran arbeiten. Also da gibt es größere Spieler wie Geberit, die ja ein eigenes System, das GIS-System da entwickelt haben für Vorwandsysteme. Also kennt vielleicht jeder aus dem, wenn man in Deutschland in eine Nasszelle geht oder in ein Badezimmer geht, dann sieht man die Verrohrung hinter der Toilette oder hinter dem Waschbecken meistens nicht. Das ist alles versteckt hinter der Wand. Das hat man nicht die gemauerte Wand oder die geschalte Wand, sondern da gibt es ein Vorwandsystem, das über ein Trockenbausystem und über einen Metallrahmen gebaut wird. Und dann sieht es einfach ästhetisch schöner aus. Und diese Vorwandsysteme, die haben schon sehr viel Effizienz reingebracht, weil man Stecksystem kann man dort diese Vorwandsysteme schneller und präziser bauen. Und wenn ich einen genauen Abmaß habe von dem Badezimmer oder von der Nasszelle, dann kann ich am Reißbrett, am Computer, über ein CAD, Revit-System, kann ich die Planung durchführen. Und dann kann ich auch wenn ich die Preis- und Stücklisten hinterlege in meinem Programm, kann ich für mein Werk, das irgendwann in-house ist, kann ich dann diese kompletten Komponenten vorkonfektionieren. Das heißt, ich baue dieses Vorwandsystem schon im Werk. Ich hänge eventuell sogar schon die Trockenwand mit dran. Ich kann das sogar schon fließen und ich kann auch schon die zum Beispiel Toilette mit dranhängen oder das Waschbecken, wenn ich möchte. Ja, ja. Aber vor allem die Verrohrung, die viel Zeit kostet. Und spare dadurch erstens die Material, weil ich nicht so viel Abschnitt und Abfälle habe. Zweitens habe ich eine höhere Qualitätskontrolle, weil ich es im Werk mache. Und drittens bin ich attraktiver, weil ich erstens Skalierbarkeit habe über die Arbeitskräfte, die das dann durchsetzen und einsetzen müssen. Und ich kann bei jeder Tageszeit und ich kann auch im Winter dort arbeiten, bin auch attraktiver als Arbeitgeber. Also das machen schon viele größere Installationsunternehmen. Es gibt auch Spezialisten, die das abbilden. Und das ist ein Aspekt in diesem ganzen Kosmos modularer Bau, Modulbau. Während der Modulbau ja eigentlich das, was ich vorhin angeschnitten hatte, der Ansatz ist, ich habe ein Modell von einem Gebäude, das aus Einzelmodulen besteht, also ähnlich wie Lego, und baue mit sehr klaren Standards, baue ich die in der industriellen Fertigung, baue ich diese Module einzeln auf und aus, meistens auf Holz basiert, und habe dann am Ende der großen Produktionshalle fertige Module, die dann markiert sind, und dann werden die über Tieflader auf die Baustelle verbracht. Da liegt dann schon ein Fundament und dann werden die jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt einfach nur aufgestapelt und angeschlossen. So wie und dann wird das Gebäude in einem Bruchteil der Zeit, den ich für die traditionelle Bauweise brauche, realisiert. Und ich habe ja auch hier wieder eine höhere Qualitätskontrolle, weil ich im Werk alles habe und die Wertschöpfungskette integriert habe, also nicht 20, 30 Gewerke dort auf der Baustelle rumlaufen müssen, die dann alle keine Zeit haben. Und das ist auch mit einer der größten Effizienzhebel. Die Schnittstellen auf der Baustelle sind heute einer der größten Zeitfresser. Ja, wenn der Rohbau in der Zeit nicht fertig wird, wie geplant, nur 2 Tage später, dann kann der Ausbau nicht zeitlich beginnen. Das Ausbauunternehmen hat aber bereits diesen Zeitplan, diese Zeitslots eingeplant und ist dann 2 Tage später auf der nächsten Baustelle. Und dadurch habe ich immer wieder diese Verzögerungen, die wir jetzt gerade überall sehen auf den Baustellen, und dafür verlieren wir ganz, ganz viel Effizienz und zahlen sehr, sehr viel Geld.
Okay, aber der normale Handwerker, ja, der das bisher macht, der hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Und wenn dann ein Geberit oder Montageteams aus, keine Ahnung, von irgendwoher aus Europa kommen und sagen, ich muss eigentlich nur noch die blauen Sachen aneinander schieben, die rosanen aneinander schieben und die grünen, dann was ist da deine Wahrnehmung oder deine Perspektive für das normale Handwerk, für den Parkettleger, für den Heizungsbauer, für den Elektriker?
Meiner Bewertung nach wird das Handwerk in den nächsten Jahren noch weiter aufgewertet. Also die Diskussion ist ja auch schon älter. Das hat man ja jahrzehntelang vernachlässigt, das Handwerk, und auch so ein bisschen despektierlich betrachtet. Und jetzt kriegen wir die Quittung dafür. Ich sage immer, wenn wir, wenn ich Jugendliche sehe, die sich für den Klimaschutz einsetzen, dann sage ich, okay, dann geht in ein Heizungsinstallationsunternehmen. Dort könnt ihr aktiv daran mitarbeiten und was bewegen. Geht trotzdem keiner hin, habe ich manchmal das Gefühl. Aber das Handwerk hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Ob jetzt im Werk oder auf der Baustelle montiert werden muss auf jeden Fall. Es wird nicht alles über Robotik ablaufen und auch vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt dazu. Wir sagen nicht, dass Modulbau den ganzen Markt substituieren wird, ähnlich wie beim 3D-Druck. Mhm. Also es wird einen gewissen Anteil haben, gerade bei nochmal standardisierten Gebäuden wie einfachere Hotels, sozialer Wohnungsbau ist ein sehr schönes Beispiel. Ich brauche niedrige Quadratmeterkosten. Das kann ich hiermit abbilden. Die werden so gebaut. Aber dass es noch den traditionellen Bau geben wird und der seine Daseinsberechtigung hat, das ist sowieso klar. Und die Spieler wie Geberit zum Beispiel, das ist ein Hersteller, der immer noch über einen dreistufigen Vertrieb, das heißt über einen Verkauf an den Großhandel, der Großhandel verkauft an die Installateure. Deren Absicht ist ja nur bei dieser Vorkonfektionierung, bei diesem seriellen Ansatz, dass man es den eigenen Kunden, den Installateuren einfacher macht. Also das Angebot ist ja dann für den Installateur, pass auf, ich garantiere dir durch meine Lösung, dass du mehr Baustellen in kürzerer Zeit abarbeiten kannst, dass du eine höhere Qualitätssicherung hast, weil deine Leute weniger Fehler machen können damit. Und deswegen, das Handwerk ist und bleibt das Nadelöhr, um diese Energiewende zu schaffen, um den klimaneutralen Gebäudebestand zu schaffen. Und auch im Modulbau hat das Handwerk auf jeden Fall seine wichtige Daseinsberechtigung.
Wie schätzt du das ein? Also das Thema habe ich immer mal wieder auch in meinem Alltag. Es gibt ja, sagen wir mal, die Handwerker, die das unternehmerisch betrachten. Und es gibt ja die, also Man in the Van, nenne ich ihn mal, ja?
Ja.
Der halt hinfährt und halt den Wasserhahn repariert oder auch mal eine Gastherme macht, der hat ja jetzt schon Probleme zu sagen, okay, wie kriege ich eigentlich so eine Wärmepumpe oder so ein komplexes System, Photovoltaik, Wärmepumpe, Energiespeicher, das kriegt der ja gar nicht hin. Wie schätzt du das ein? Du hast gerade gesagt, das Handwerk wird aufgewertet. Ich kriege das gerade in meinem Kopf noch nicht zusammen, wie du das da siehst.
Ja, wir können es nochmal im Einblick erweitern, das wird professionalisiert. Und die Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, die sehe ich auch. Also und dadurch, dass die Gebäude immer komplexer werden, also wir bauen immer mehr Technik im Gebäude. Also der TGA-Anteil, also der Anteil von technischer Gebäudeausrüstung, wird immer größer an Gebäuden. Das heißt, heute, wenn du Elektrikerin bist oder Elektriker bist, dann hast du einen viel höheren Wertanteil am Gebäude. Oder Lüftungsbau etc. Und das sind dann alles Fähigkeiten, die ich im Handwerk habe, die dem komplexen Mehrgeschossbau oder der komplexen Mehrgeschosssanierung Rechnung tragen. Wenn ich jetzt Man in a Van bin, dann lebe ich eher davon, dass ich auf kleineren, nicht so komplexen Baustellen arbeiten kann. Da kommt dann zum Beispiel der Einfamilienhausbau oft zum ins Spiel oder auch so ja, kleinere Reparaturarbeiten, wobei da würde ich eher auf den Neubau im Einfamilienhausbau gehen. Und da muss man ehrlich genug sein und sagen, erstens wird dieser Markt langfristig nicht weiter wachsen. Und zweitens ist es sogar noch einen Schritt weiter, ist es politisch gar nicht gewollt, dass wir ein Einfamilienhaus haben. Also das wird kein Politiker offen sagen und offiziell sagen, aber es geht letzten Endes darum, wir haben einmal eine Regelung, die besagt, oder sich auch im Koalitionsvertrag zu finden, dass wir bis 2050 netto null Flächen ausweisen. Also die Flächennutzung wird auf netto null begrenzt bis 2050. Heißt, ich muss sehr viel sanieren. Klar kann ich sagen, ich reiße noch alte Einfamilienhäuser bau ab und verdichte dann oder baue andere Gebäude dorthin. Aber der zweite Trend ist ja auch dieses, was ich vorhin angesprochen hatte, die Urbanisierung führt dazu, dass wir immer mehr Wohnraumbedarf in den Städten haben. Das heißt, auf dem Land, wo dieser Bauboom der Einfamilienhäuser in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat, da wird es diesen Bedarf nicht mehr geben oder nicht mehr so stark. Und wir werden eher Leerstand haben in manchen Landstrichen. Und das wird dazu führen, dass dieser Man in the Van eher weniger gefragt ist. Und noch ein dritter Aspekt, wenn du erlaubst, ist, glaub, was wir auch noch nicht vergessen dürfen, ist das ganze Thema Ukraine-Konflikt. Unter der Prämisse, dass dieser Konflikt dann irgendwann beendet ist, wird es einen Wiederaufbau dort geben. Und heute sind sehr viele Man-in-the-Van-Dienstleister kommen bei uns in Deutschland aus Osteuropa, weil wir die Nachfrage alleine gar nicht decken können. Und unsere These ist auch, da sehr viel Geld, auch Subventionen in den Aufbau in die Ukraine fließen werden aus EU-Töpfen und auch die EU-Standards werden dort berücksichtigt werden, wird sehr viel an Personal aufgesaugt werden von diesem Markt über Jahre hinweg.
Okay, das kann ich auch verstehen. Und dann gibt es ja auch noch die Chance, die du vielleicht zwischen den Zeilen erwähnt hast, kannst ja auch kurz einschätzen, ob ich da richtig mitgedacht habe. Wenn diese Modulbausysteme kommen, braucht man auch noch Leute, die die ganzen Dinger da installieren, reinschrauben, warten.
Genau.
Und da ist ja, dann haben die vielleicht einfach andere Arbeitgeber, vielleicht einfach von der Industrie beauftragte Wartungsverträge oder sowas und sagen, ich muss halt jetzt bei Geberit nicht, weil die ja dreistufig sind, aber da wird auch wahrscheinlich der eine oder andere Marktteilnehmer kommen, der das im zweistufigen verkauft. Wir werden sehen. Aber eine Frage habe ich noch, vielleicht ein bisschen kritisch, ja, weil ich meine, ich selbst, wenn ich an mich denke, ich bin ja schon Individualist ein Stück weit, ja. Und so frei nach Monty Python, ihr seid alles Individualisten, ich aber nicht, ja. Ich will doch nicht in einem Modulsystem, ich will doch nicht im Playmobilhaus wohnen. Was ist da deine Betrachtung?
Ja, wenn wir zwar heute irgendwo, oder nochmal einen Schritt zurück, wenn wir zwar vor 10 Jahren auf eine Baustelle gelaufen wären und ich hätte dir gesagt, das ist ein Haus, das modular gebaut ist, also auf Containerbasis dann ja. Damals. Dann hättest du gesagt, ja klar, das sieht man. Puh, das sieht ja schlimm aus. Kleine Fenster, das sind die Stahlklötzchen, die so aufeinander gebaut sind. Und alles Standard. Dann bin ich bei dir. Heute gehe ich mit dir auf 2, 3 Baustellen. Und bei einer entdeckst du das und sagst, ja, das sieht nach modulbar aus. Und bei anderen siehst du es gar nicht mehr. Also es ist mittlerweile möglich, diese Gebäude so stark nach Designaspekten zu unterscheiden in Sachen Fassadengestaltung, Fenstergrößen, was auch immer, dass man das gar nicht merkt. Und die Innenausstattung ist ja auch komplett offen. Ich arbeite ja nur mit Modulen. Wenn ich zum Beispiel mit 14x8 Modulen arbeite, heißt das ja nicht, dass ihr lauter Räume habt mit 14x8, sondern ich kann die ja aufmachen. Also es gibt schon Ähnlichkeiten, klar, aber diese Individualisierungsmöglichkeit, die du trotzdem noch hast, das ist eigentlich der Charmante daran. Und wenn du es dann komplett individuell haben willst und nach Neuschwanstein ziehen willst, dann nimmst du halt den 3D-Drucker. Aber das wird dann sehr teuer werden.
Ich dachte gerade auch an ein Minecraft so von der Art und Weise her, wo du gesagt hast, es ist immer gleich großes Kästchen. Jetzt, wenn ich mal alles zusammenzähle, was wir jetzt besprochen haben, ja, dann gibt es aus deiner Sicht eigentlich ein ganz klares Muss, dass wir in die Richtung gehen, sonst kriegt man es eigentlich gar nicht anders hin. Und jetzt gibt es ja vielleicht noch Fachkräftemangel, hatten wir auch kurz angesprochen. Ich sag mal, ich hole mal nochmal eine Person in den Raum und es ist dann tatsächlich der Handwerkerchef, der ja, sagen wir mal, das Geschäftsmodell für sich erkennen muss, verstehen muss und sagen muss, hey, wenn ich so anbiete, dann bin ich ja in Zukunft wettbewerbsfähiger, dann kann ich vielleicht auch Quereinsteiger mit reinholen, dann mache ich die komplizierten Sachen, bestelle ich quasi am Computer und die nicht so komplizierten Sachen, die führt mein Montagetrupp aus. Glaubst du, dass wir da genug davon haben?
Du meinst jetzt von den Handwerks...
Von diesem Mindset von Leute, die solche... Ich meine, es ist ja ein Wandel, der stattfinden muss. Jetzt hast du vielleicht ein 30-Mann-Handwerksunternehmen und baust halt quasi individual Wärmepumpen mit einer von Hand gezauberten Verrohrung dahin. Oder du sagst, hey, stopp mal, brauche ich gar nicht, weil es gibt vorkonfektioniertes Ding und ich baue das dahin. Dann hat der ja anscheinend Wettbewerbsvorteile, der sein Personal umschult, sein Geschäftsmodell ein Stück weit umwandelt. Aber darum geht es mir gar nicht. Die Frage ist, glaubst du, dass wir genug haben, die das nachher in der Fläche machen wollen?
Ja, weil also entweder machst du es aus dir selber raus oder du wirst in die Richtung gezwungen. Mhm. Interessanterweise ist es so, wenn ich drüber nachdenke, so diese Handwerksbetriebe, die wir jetzt kennen, da ist es meistens sehr dichotom. Also da hast du entweder eher so Nachfolgelösungen, das sind dann Ende 50, Anfang 60, vielleicht sogar älter Eigentümer, die sagen, du, pass auf, Christoph, Patrick, Ich hab jetzt die letzten 15 Jahre diesen Supercycle mitgemacht. Mir langt es jetzt. Also ich muss jetzt nicht mal alles neu erfinden und ich will eigentlich jetzt mich mal nach dieser harten Arbeit zur Ruhe setzen und möchte das Unternehmen verkaufen. Und dann gehst du sowieso meistens eine größere Gruppe ran oder ein Investor kommt rein und übernimmt das Ganze. Und dann hast du diese andere Nachfolge, die dann, also diese nächste Generation, wir haben da mal Befragungen durchgeführt, da was ganz interessant war, also Nutzung von digitalen Tools, wenige oder keine große Überraschung. Du hast eine hohe Korrelation zwischen alter Eigentümer und Nutzung von digitalen Tools bei Handwerksbetrieben. Ja, klar.
Kann ich voll gut nachvollziehen.
Ja. Da sind echt viele, die großen Handwerksgruppen, die adressieren das sowieso und die holen sich auch Investoren mit an Bord oder die Nokera Modulbauer hat jetzt R&S Group zu sich ins Boot geholt, damit sie eben diese Integration packen. Das ist, die machen das. Ja. Und dann gibt es aber diese kleinen innovativen Tüftler, die genauso denken, die sagen, vielleicht hole ich mir irgendwo anders noch Kapital. Ich bin jetzt 35 Jahre alt. Ich weiß ganz genau, wo es hingeht, weil ich sehe es ja selber. Und ich habe jetzt richtig Bock darauf, diese nächste Evolutionsebene zu nehmen. Und da gibt es schon viele davon. Also wir werden eine massive Konsolidierung sehen. Die ist ja schon im Gange im Handwerk. Das sehen wir jetzt schon. Wir haben viel zu viele Handwerksbetriebe in Deutschland und Europa. Und die wird weitergehen. Aber die es ausgestalten, sind genau diese Tüftler, die Bock haben, irgendwas zu reißen, die sagen, ich habe ein ganz klares Bild im Kopf und ich weiß, wo es hingeht und die setzen das um.
Ja, die daraus ihre Marktvorteile sehen und
genau.
die anderen dann hinterher schauen und dann doch noch ihre Ölheizung irgendwo einbauen wollen.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Du hast schon viele, die jetzt noch sagen, pass auf, ich weiß ganz genau, dass jetzt die Nachfrage nochmal gestiegen ist für Öl- und Gasheizungen. Das nehme ich jetzt mal richtig mit, die nächsten 2 Jahre. Ich mache nur das.
Und dann nach mir die Sinnflut. Da habe ich, das wäre aber fast ein Thema für den nächsten Podcast, weil da gibt es auch noch einiges. Das war auch einer der Aussagen von dir in dem Fokusartikel. Da hast du ja sehr viel politische Beratung in Anführungszeichen mit eingebaut. Ich finde es mega, was ihr von einer ganz anderen Sicht eigentlich auf diese Branche draufschaut. Das mit der Kristallkugel ist fast ja, nee, das muss ja jetzt mir fast ins Gesicht springen müssen, weil das ist ja alles durchdacht und wahrscheinlich kommt da die ganze PwC-Erfahrung mit dazu, zu sagen, hey, alles, was verändern wird den Markt, müssen wir uns anschauen und dann da draußen irgendwas ableiten. Ich fand es super informativ. Ich habe noch ein paar andere Fragen, aber die habe ich noch nicht klar. Würde mich freuen, wenn ich die irgendwann mal nochmal als Gast haben dürfte,
klar,
um sehr gern andere Themen zu beleuchten. Hat mir mega viel Spaß gemacht, Christoph. Hast du denn noch was, wo du jetzt, ich meine, wir haben ja hier als Zuhörer sehr viele Bauleiter, Projektleiter, Handwerker. Hast du noch irgendwas, wo du jetzt so als Tipp mitgeben würdest zu dem Thema Modulbau für die Zuhörer?
Ja, also wir haben selber mitbekommen, dass es lange Jahre belächelt wurde. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe zum Beispiel den 3D-Druck belächelt bis vor kurzem. Mittlerweile merken wir selber, dass da eine Geschwindigkeit in dieses Segment reinkommt, die wir nicht vernachlässigen sollten oder außer Acht lassen sollten, weil es auch politisch mittlerweile erkannt ist und das flankiert wird von der Politik, also was Fördersysteme betrifft, was Auflagen betrifft, Bürokratie etc. Und deswegen sollte man sich schon dieses Segment anschauen, welche Wachstumspotenziale es gibt. Und das ist ähnlich wie bei neuen Antrieben in anderen Industrien oder ähnliches. Da entwickelt sich eine komplette Seitenstruktur, Zuliefererstruktur, komplett neue Potenziale auch im Servicing etc. Zusammenarbeit mit diesen Playern, die sehr schnell wachsen, die sehr groß werden. Und da gibt es sehr viele Opportunitäten. Deswegen kann ich nur allen raten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um dann die Entscheidung zu treffen, will ich daran partizipieren oder wenn nein, wie kann ich mich positionieren, damit ich davon gar nicht betroffen bin für die nächsten 5 Jahre, was ja auch möglich ist.
Ja, aber es ist auf jeden Fall Handeln irgendwie voraussetzt. Und das Handeln ist auch, ja, ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben in LinkedIn eine Bauimpulse-Gruppe, da kann man mal reingehen, wenn man den Podcast gehört hat und vielleicht, Christoph, ich weiß nicht, ob du schon dabei bist, kannst ja auch gerne reinkommen. Ich würde mir wünschen, dass dort noch ein bisschen mehr Austausch stattfindet, aber nichtsdestotrotz sind wir schon einige dabei. Vielleicht muss LinkedIn auch den Algorithmus, was die Gruppen angeht, noch ein bisschen verbessern. oder ich muss mein Mindset verbessern zum Thema, wie kann die Gruppe austauschen. Was ich auf jeden Fall richtig gut finde, ist, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Frage, darf man diese Modulbaustudie, darf ich die irgendwo verlinken?
Ja, klar.
Okay, dann würde ich die nämlich
bei uns auf der Homepage,
im
Download-Bereich.
Dann würde ich die nämlich auch in die Shownotes packen. Große Empfehlung, sich die anzuschauen und da nach den Business Opportunities zu schauen. Ansonsten, ich wünsche dir eine gute Zeit, Christoph. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Wenn dir diese Podcast-Aufnahme gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren, mir ein Feedback schreiben, wenn du das möchtest, über Spotify oder Apple. Und zu guter Letzt, wenn du wissen willst, wo kannst du weiterhören, falls du noch Lust hast, weiterzuhören, such doch einfach im Bauimpulse-Podcast nach dem Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Und die erste Folge davon heißt: Erkenne Ursachen versteckter Probleme. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.